Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Mit Maximilian Rieger. Schönen guten Abend. 6:1 gegen den amtierenden Europa-League-Sieger Frankfurt. Der FC Bayern München hat gleich mal gezeigt gestern Abend, wie spannend der Kampf um die Meisterschaft in der Fußball-Bundesliga der Männer sein wird. Heute waren die Spiele zumindest ein wenig enger, mehr dazu gleich. Und dann erfahren Sie auch, warum in Bremen auf diese Spiele heute nicht gewettet werden durfte. Außerdem hören Sie in dieser Sendung, warum der Manager vom SC Sand Montagsspiele in der Bundesliga der Frauen für eine gute Idee hält, was die Sportpolitikerin Sabine Posch über einen Gefangenenaustausch zwischen der US-Basketballerin Brittany Griner und dem Tiergartenmörder denkt und wie die Commonwealth Games mit ihrem kolonialen Erbe umgehen. Als Dirk Zingler von der Ansetzung des ersten Spieltags gehört hat, war er nicht happy. Das ist schlecht von der Liga, sagte der Präsident von Union Berlin, weil sein Verein gleich zum Auftakt gegen Hertha BSC spielen muss. Zingler hätte sich das Berliner Derby, eines der Highlights der Saison, später gewünscht. Wahrscheinlich ist der Unioner nach dem heutigen Spiel etwas versöhnlicher gestimmt, denn Union gewinnt mit 3:1. Lars Becker.
Dieses Hauptstadtderby war eine eindeutige Angelegenheit für den Favoriten, für den ersten FC Union. Die Eisernen dominierten den Lokalrivalen Hertha BSC und gewannen die Auftaktpartie der neuen Bundesliga-Saison hochverdient und eigentlich sogar zu knapp mit 3:1. 20 bis 25 ausgeglichene Minuten, dann übernahm Union, erarbeitete sich einige Chancen und schoss die Tore. Siebert Schö, der Nachfolger von Torjäger Avoni per Kopf, Becker und Knoche wieder per Kopf zum 3:0. Luke Bacchio traf für teilweise überfordert. Hertana zum Endstand. Union gewinnt das vierte Derby in Serie und zum ersten Mal ein Bundesliga-Auftaktspiel. Auf Herthas neuen Trainer Sandro Schwarz kommen nach Pokal aus und Derby-Pleite schwierige Wochen zu.
Spätestens jetzt weiß Sandro Schwarz also, worauf er sich eingelassen hat, nachdem er von Dynamo Moskau zur Hertha gewechselt ist. Seine taktische Analyse heute fällt kurz aus.
Ja, natürlich sind wir unzufrieden darüber, wie wir aufgetreten sind heute und was Zweikampfschärfe angeht, was Kompromisslosigkeit angeht, was gegenseitiges Absichern angeht, gemeinsam Tor zu verteidigen, das war aber heute nicht gut.
Auch Daniel Farke hat nach dem russischen Angriffskrieg seinen Job in Russland aufgegeben. Er war bei Krasnodar unter Vertrag. Borussia Mönchengladbach hat diese Chance genutzt und ihn nach der enttäuschenden letzten Saison verpflichtet. Und der Auftakt gelingt. Gladbach gewinnt 3:1 gegen Hoffenheim. Jan Wochner berichtet.
Als Hoffenheims Linksverteidiger Robert Sko die Führung erzielte, schauten sich im Borussia-Park alle verdutzt an. Denn die TSG spielte zu diesem Zeitpunkt seit wenigen Minuten mit einem Spieler weniger. Stefan Posch hatte nach 20 Minuten gelb-rot gesehen. Gladbach zeigte sich beim Debüt des neuen Trainers Daniel Farke aber unbeeindruckt, erhöhte mit zunehmender Spielzeit den Druck und kam noch vor der Pause zum Ausgleich Benze Paini spektakulär per Fallrückzieher. Im zweiten Durchgang machten dann spielfreudige Gladbacher alles klar. Borussias stärkster Alain Saint Plea bereitete jeweils vor für Thuram und Elvedi. Das 3:1 am Ende leistungsgerecht.
Und noch ein Trainer saß heute zum allerersten Mal in der Bundesliga auf der Trainerbank, Enrico Maaßen für Augsburg. Sein Gegenüber der dienstälteste Coach Christian Streich. Und in diesem Fall schlägt Erfahrung Jugend Martin Raspe über den 4:0 Erfolg der Freiburger.
Der SC Freiburg ließ sich nach dem Spiel von seinen Fans feiern für einen letztlich überzeugenden 4:0-Sieg. In der ersten Halbzeit war das Spiel weitgehend ausgeglichen, obwohl auch hier die Freiburger schon die besseren Chancen hatten. Im zweiten Spielabschnitt machten die Freiburger dann ernst und der FC Augsburg konnte nur noch zuschauen. Gleich nach der Halbzeit zwei schnelle Tore von Gregoritsch per Kopf und Grifo per Freistoß. Damit war Freiburg im Spiel und der FCA endgültig raus. Die Gegenwehr war weg und die Freiburger kombinierten nach Belieben. Ginter mit einer Bogenlampe und Doan mit einem 16-Meter-Schuss stellten den Endstand her. Freiburg also mit einem Top-Start in die neue Saison. Und in Augsburg wartet viel Arbeit auf den neuen Trainer Enrico Maaßen.
Und das Gleiche gilt auch für Thomas Reis. Der sitzt beim VfL Bochum auf der Bank, hat mit seiner Mannschaft den Klassenerhalt in der letzten Saison geschafft, hat aber von allen Teams das geringste Budget zur Verfügung. Und die Geldtabelle ist ein guter Indikator für die sportliche Tabelle. Die ersten Punkte im Kampf um den Klassenerhalt hat der VfL dann heute auch verpasst. Gegen Mainz verliert er 1:2. Jens Wallbrot.
Es waren Nuancen, die das Spiel entschieden, doch am Ende jubelten die Mainzer. Bochum unterlag mit 1:2 gegen den FSV, vor allem wegen eines effizienten Karim Onisivo, der beide Tore für die Mainzer erzielte. In der 26. Minute nutzte er eine Unachtsamkeit in der Bochumer Hintermannschaft, in der 78. Minute traf er nach einer Ecke von der linken Seite. Beide Tore erzielte Onisivo per Kopf und bei beiden Toren stand Bochums Masovic zu weit vom Gegner entfernt. So half Bochum auch das eigentlich überzeugende Spiel und der zwischenzeitliche Ausgleich durch den Ex-Mainzer Stöger nicht. Bochum geht zum Saisonstart leer aus und Mainz gelingt ein Auftakt nach Maß.
Ein Jahr mussten die Ultras von Werder Bremen auf ein Bundesligaspiel warten und trotzdem haben sie heute das Spiel in Wolfsburg kurzfristig boykottiert. Der Grund: am Bahnhof in Wolfsburg hat die Polizei die Bremer Fans festgehalten, die Personalien aufgenommen und sie wurden intensiv durchsucht. Die Polizei schreibt auf Twitter, sie habe versucht, das Abbrennen von Pyrotechnik und Auseinandersetzungen zwischen den Fans zu verhindern. Werder Bremen hat mit großem Unverständnis auf diese Polizeitaktik reagiert. Das Spiel sei im Vorfeld als unbedenklich eingestuft worden. Der Verein solidarisiere sich mit den Fans. Ohne Ultras im Stadion schafft Werder dann auf dem Platz ein 2:2. Ina Kast.
Vor seiner Bundesliga-Premiere hat Bremens Trainer Ole Werner seine Mannschaft als Außenseiter im Nordduell bezeichnet. So hat der Aufsteiger aber überhaupt nicht gespielt. Werder hatte mehr vom Spiel, drehte nach dem frühen Wolfsburger Treffer von Metscher zwischenzeitlich die Partie. Denn Füllkrug per Distanzschuss und Bittencourt per Kopf hatten Mitte der ersten Halbzeit für die beiden Bremer Tore gesorgt. Der neue VfL-Trainer Niko Kovac wechselte nochmal kräftig durch. Mit Erfolg. Wenige Minuten vor Ende der regulären Spielzeit erzielte Gila Vogi nach einer Ecke von Max Kruse den Treffer zum 2:2. Wolfsburg muss nach dem Spielverlauf mit dem Punktgewinn zufrieden sein. Die Gäste aus Bremen werden sich dagegen ärgern, dass sie den Auswärtssieg noch spät aus der Hand gegeben haben.
Und dieser Ärger hört sich bei Bremens Coach Ole Werner so an.
Ja, ein Punkt, der vielleicht nach dem Spielverlauf sich jetzt gerade so anfühlt, als wäre der eine Punkt 2 zu wenig. Aber ich nehme vor allem auch eine sehr gute Leistung mit.
In der zweiten Liga wollte Hannover 96 eigentlich mal eine ruhige Saison spielen. Daraus wird aber wohl nichts. Der Verein und Geschäftsführer Martin Kind werden sich in 10 Tagen vor dem Arbeitsgericht treffen. Kind geht gegen seine Kündigung vor. Und auf dem Platz bleibt Hannover nach der 2:4 Niederlage in Paderborn bei nur einem Punkt aus 3 Spielen. Christian Schulze mit dem Spielbericht.
Heimspiele des SC Paderborn haben auch in der neuen Zweitligasaison einen hohen Unterhaltungswert. Schon das 5:0 gegen Karlsruhe zum Start war torreich und gegen Hannover ging es nicht weniger turbulent zu. Zur Pause lagen die Ostwestfalen jedoch 1:2 zurück. Einige Wackler in der Paderborner Abwehr nutzten die Gäste konsequent aus. Doch nach dem Seitenwechsel kippte das Ganze. Paderborn erhöhte den Offensivdruck und plötzlich hatte Hannover hinten Probleme. Neuzugang Pieringer glich zum 2:2 aus, Kapitän Schallenberg brachte die Hausherren in Führung und Platte machte den Deckel kurz vor Schluss drauf. Durch den zweiten Saisonsieg sortiert sich Paderborn früh in der Saison wieder im oberen Tabellenbereich ein.
Besser läuft es für den HSV. Der Hamburger Sportverein gewinnt 1:0 gegen Heidenheim. Alexander Black.
Am Ende brachte der HSV mit viel, viel Dusel den ersten Heimsieg ins Ziel. Dabei war der HSV in der ersten Halbzeit die spielbestimmende und bessere Mannschaft und führte zur Pause verdient mit 1:0. Stürmer Robert Glatzel nutzte seine insgesamt 5. Torchance per Kopf zum Tor des Tages. Für den Top-Torjäger war es bereits der 3. Saisontreffer. Im 2. Durchgang drängten die Gäste energisch auf den Ausgleich. Sie wirkten fitter und spritziger gegen nachlassende Hamburger, die ihr Tor mit Glück und Geschick verteidigten.
Und außerdem trennen sich Regensburg und Nürnberg 0:0. Und auf all diese Spiele haben heute sehr viele Menschen in Deutschland gewettet, auf das Ergebnis, wann die Tore fallen, wer die Tore schießt. Ein riesiger Markt, für viele Jahre im Graubereich, inzwischen aber legalisiert. Und die Vereine und die Anbieter leben in einer Symbiose. Die Vereine bekommen Millionen von den Anbietern und dafür kann kein Fußballfan der Werbung von Sportwetten für Sportwetten entgehen und das trotz der Suchtgefahr. Gegen dieses Zusammenspiel regt sich aber Widerstand, Thorsten Poppe berichtet.
Die Gnadenfrist ist abgelaufen. Alle 32 Sportwettbüros in Bremen sind von den Behörden bis auf Weiteres geschlossen worden. Denn die Betreiber haben nicht nachgewiesen, woher das Geld für die Gründung der Wettbüros stammt, erklärt die Sprecherin des Innensenators Rose Gerz-Schiffler.
Wir wollen nicht nur, dass die Veranstalter nachweisen, dass sie das Geld für ihre Geschäfte aus legalen Mitteln nehmen, sondern wir wollen wissen, was die Betreiber denn eigentlich gemacht haben, um ihr Gründungskapital zusammenzukriegen.
Der Deutsche Sportwettenverband als Zusammenschluss führender Sportwettenanbieter weist dieses Vorgehen als politisch motivierte Aktion zurück. Die Veranstalter wie Tipico, Xtip oder Tipwin hätten die Erlaubnis, bundesweit Sportwetten anzubieten. Sie hätten auch nachgewiesen, dass ihre Betriebsmittel eine rechtmäßige Herkunft hätten. Dem Bremer Innensenat geht es aber nicht um die Veranstalter an sich, sondern um die sogenannten Franchise-Nehmer, die die Wettbüros vor Ort betreiben. Damit die ihre Büros mit dem Namen der großen Wettanbieter ausstatten dürfen, müssen sie sich in das Franchise einkaufen. Dafür werden Kosten in Höhe von mehr als 100.000 Euro fällig, ein Modell, das anfällig ist für Geldwäsche. Das sei der Grund, warum das Land Bremen lückenlos nachgewiesen haben möchte, woher dieses Startkapital der Franchise-Nehmer komme, erklärt Rose Gerz-Schiffler.
Wir haben das Gutachten des Bundesfinanzministeriums, ein sehr umfangreiches Risikoanalyse in Zusammenarbeit mit ganz vielen Behörden und Sicherheitsbehörden, unter anderem die BKA. Und das besagt eindeutig, dass es Branchen gibt, die besonders anfällig sind für Geldwäsche, also für schmutziges Geld aus Drogenhandel und aus Menschenhandel. Und das ist die Sportwettwelt.
Das Vorgehen der Bremer Behörden bringt eine Branche in Bredouille, die im Sport und vor allem in der Fußball-Bundesliga als Großsponsor agiert. Denn von 18 Bundesligisten besitzen 16 private Wettanbieter als Sponsoren. Dazu wirbt Lotto als staatlicher Anbieter beim SC Freiburg und dem FC Augsburg. Auch DFB und DFL lassen sich von privaten Wettanbietern sponsern. Wegen der hohen Suchtgefahr bei Sportwetten hatte schon Ende vergangenen Jahres das Land Bremen einen Vorstoß gewagt und ein generelles Verbot von Glücksspielwerbung gefordert. Denn die sei gerade im Umfeld des Sports mittlerweile allgegenwärtig. Deshalb haben Fans zum Start der Bundesliga-Saison ein Bündnis gegründet. Es kämpft für eine Regulierung der Sportwettenwerbung, berichtet Christina Schröder von der Fanorganisation Unsere Kurve.
Na, als Beispiel jetzt beim DFB-Pokal die Bandenwerbung in 3-Minuten-Takt, 30 Sekunden, ein Wettanbieter. Das ist dann halt schon sehr, sehr prominent, mitten am Tag, die ganze Zeit. Und da muss man dann halt einfach, wenn man sieht, wie groß das Suchtpotenzial ist, eben eingreifen. Und es betrifft ja eben gerade junge Leute, die ins Stadion gehen, die zum Fußball gehen, die sich mit Freunden treffen, die dann davon getriggert werden.
Wie groß das Geschäft für die Sportwettenanbieter hierzulande ist, zeigt der Umsatz der Branche. Der lag letztes Jahr bei fast 10 Milliarden Euro, so hoch wie nie zuvor. Dieser finanzielle Erfolg ist auf den Verlust bei den Spielern zurückzuführen. Von mindestens 250.000 Glücksspielsüchtigen gehen Experten hierzulande aus. Der DFB betont auf Deutschlandfunk-Anfrage, dass nach erteilter Erlaubnis rechtmäßig in Deutschland tätige Veranstalter von Online-Sportwetten ihre Produkte auch bewerben dürften. Insbesondere die Trikot- und Bandenwerbung seien ausdrücklich zugelassen. Wörtlich schreibt der DFB:
Die regulierte Marktöffnung und eine Kanalisierung des Sportwettenangebots weg von illegalen hin zu legalen Angeboten hat der DFB immer unterstützt. Aus den genannten Gründen ist eine angemessene Bewerbung erlaubter Glücksspielangebote unkritisch, solange sie ihrer Art und ihrem Umfang nach den Zielen des Glücksspielstaatsvertrags nicht zuwiderläuft.
In anderen Ländern wie England und Spanien gelten aber strengere Regeln als hierzulande für Sportwettenanbieter, zum Beispiel ein Verbot von Werbung auf den Trikots oder im TV während der Primetime. Auch in Belgien wird aktuell eine Einschränkung ähnlich wie bei der Tabakwerbung diskutiert. Das will das Bündnis gegen Sportwettenwerbung auch hierzulande erreichen, macht Christina Schröder deutlich.
Das heißt, uns geht es eben darum, über den Fußball hinaus auch in Richtung Gesetzgeber zu wirken oder eben da auch hinzugehen, dass eben nicht nur die Vereine und Verbände, zum Beispiel in Form von Selbstverpflichtung oder Ähnliches, da sagen, wir verzichten oder wir reduzieren etc. pp. Die Verbindung mit Sportwettenanbietern, sondern es geht auch darum, eben einen rechtlichen Rahmen zu schaffen, wie auch zum Beispiel bei der Tabakwerbung.
Für die Bundesliga und die Clubs sind die Sportwettanbieter lukrative Werbepartner. Doch mit dem Vorgehen des Landes Bremen und der Gründung des Bündnisses gegen Sportwettenwerbung könnte nicht nur die Sportwettbranche, sondern auch der Profifußball unter Druck geraten.
Die Bremer Politik und ein Fanbündnis wollen die Sportwettenanbieter unter Druck setzen, ein Beitrag von Thorsten Poppe. Und in der Zwischenzeit ist das Abendspiel zwischen Dortmund und Leverkusen in die Halbzeit gegangen. 1:0 steht es für den BVB. Holger Dahl.
Borussia Dortmund führt in diesem ersten Topspiel der Fußball-Bundesliga-Saison zur Halbzeit mit 1:0 gegen Bayer Leverkusen, weil in der 10. Spielminute der Kapitän der Dortmunder Marco Reus einen Ball über die Linie drückte. Leverkusen hätte 2-3 Mal klären können, aber es gelang nicht und dann war Reus da, erzielte das 1:0. Dortmund insgesamt ein bisschen präsenter im Spiel, ein bisschen besser in den Zweikämpfen und deswegen auch nicht ganz unverdient nach den ersten 45 Minuten mit 1:0 vorne.
Mehr als 17 Millionen Menschen haben vor einer Woche das Finale der Fußball-EM der Frauen im Fernsehen gesehen. Und trotz der 1:2-Niederlage gegen Gastgeber England, die Verantwortlichen in Deutschland hoffen, dass sich die Begeisterung auch auf die Bundesliga überträgt. Denn dort sieht der Alltag bislang trist aus, durchschnittlich weniger als 1000 Fans in den Stadien und kaum Sichtbarkeit im Fernsehen.
Der Lackmustest ist die nächsten 1-2 Jahre, ob es uns gelingt, in der Frauen-Bundesliga da auch nachhaltig höhere Zuschauerzahlen hinzubekommen.
Sagt deshalb Hans-Joachim Watzke, Geschäftsführer des BVB und DFL-Aufsichtsratschef. Wie das gelingen kann und welche Nebeneffekte ein Hype haben könnte, darüber habe ich mit Gerald Jungmann gesprochen. Er ist erster Vorstand des SC Sand, ein Verein, der viele Jahre lang in der ersten Bundesliga der Frauen gespielt hat, jetzt aber abgestiegen ist. Und ihn habe ich gefragt, was sind die größten Hürden, um Menschen ins Stadion zu bekommen?
Ja, ich denke, hier ist es natürlich schon richtig, wenn der DFB oder auch die anderen sagen, wir brauchen mehr Sichtbarkeit. Und hier geht es eigentlich darum, dass wir unsere Zuschauer oder auch die Fans in die Stadien bekommen, dass es auch mal bessere Anstoßzeiten gibt, dass wir sichtbarer werden, dass es Übertragungen, Live-Übertragungen gibt, sodass die Zuschauer auch da vor dem Fernseher dran teilnehmen können, wie sie jetzt auch bei der Europameisterschaft das alles gesehen haben, mit einer großen, dieser puren Leidenschaft und Spielfreude und über Kampf, wie die deutsche Nationalmannschaft sich präsentiert hat. Und ich denke, da ist der Funke schon übergesprungen auf die Zuschauer. Und das muss man jetzt einfach dann transportieren, auch in die Stadien. Und das geht eigentlich nur, indem das auch jetzt die Fernsehrechte, sage ich mal, dann so gestaltet werden, dass auch diese Spiele mal übertragen werden von, sage ich mal, Freitag, Samstag, Sonntag und auch Montag. Das hatte ich auch sogar letztes Jahr schon gesagt.
Der DFB, Sie haben es gesagt, schreibt gerade die Medienrechte aus. Ab der nächsten Saison soll es eben dann auch ein Montagsspiel geben, etwas, was bei den Männern gerade abgeschafft wurde. Ist das eine gute Idee?
Ich denke, für uns, für die Frauen ist das vorerst eine gute Idee. Ich denke, das ist ein Tag, wo sich dann doch viele die Zeit nehmen und sagen, Mensch, heute kommt ein Spiel, das ist für mich interessant oder ich schaue mir das an. Und wenn die Spiele dann wirklich auch gut sind, transportiert das nochmal später dann mit Sicherheit auch die Zuschauer in die Stadien. Und ich denke, gerade so Freitagsspiele, Montagsspiele, wo dann viele Zuschauer sagen, Mensch, komm, heute Abend gehen wir ins Stadion, schauen uns die Mannschaft hier an und verweilen dann noch ein bisschen hier im Stadion, im Clubhaus. Also ich denke, da ist eine große Chance für die Frauenmannschaften.
Aber dadurch ist ja gleichzeitig ein bisschen das Signal gesetzt, den Männern gehören die Haupttage Samstag und Sonntag und die Frauen müssen in die Randzeiten.
Ja, sicherlich, das ist im Moment noch so, aber ich denke, das muss auch langsam noch wachsen und wie gesagt, durch die Nationalmannschaft haben wir jetzt diesen Hype auch ausgelöst, zu Recht auch, und dann werden wir auch natürlich daran gemessen, wie sind die Leistungen in der Bundesliga, wie sind die Spiele, und da gehört mit Sicherheit auch dazu, dass die Mannschaft professioneller werden müssen, dass es hier mehr Unterstützung geben muss vom DFB-Seite aus, wie es jetzt zum Beispiel in England ist. Die Mannschaften oder die Vereine bekommen ja da, glaube ich, um die 1,5 Millionen. Und hier ist, naja, das sind Welten dazwischen, was in der ersten Liga, okay, schweige denn jetzt in der zweiten Liga passiert.
Um es mal ganz plastisch zu machen, wie viele Spielerinnen hätten denn in der vergangenen Saison, als sie noch in der ersten Liga gespielt haben, Urlaub nehmen müssen, um an einem Montagsspiel teilnehmen zu können?
Eigentlich keine. Wir waren so aufgestellt, dass unsere Spielerinnen alle professionell also hier unter Vertrag waren, sodass wir also alle Spiele, auch wenn wir mittwochs mal auswärts gespielt haben, waren unsere Spielerinnen alle zur Verfügung. Das hatten wir in den letzten 2 Jahren schon so.
Das ist aber für andere Vereine ja tatsächlich immer noch ein Problem. Ist das dann vielleicht auch daran anschließend einer der Punkte, wo Lina Magul recht hat, als sie während der EM gefordert hat, dass es einen Mindestlohn in den ersten 2 Ligen geben sollte, damit die Spielerinnen wirklich eben Profis sein können und eben nicht dann zum Beispiel Urlaub für ein Montagsspiel einreichen müssen?
Ja, da gebe ich sogar Lina Magul recht. Also ich denke, diese Forderung ist nicht von der Hand zu weisen. Ich denke, die Spielerinnen trainieren, wie wir jetzt zum Beispiel auch in der ersten Liga trainiert haben, bis zu 8-mal. Da ist es eigentlich nicht viel Zeit für andere Dinge, wenn überhaupt. Da ist man froh, wenn man ein bisschen Freizeit hat. Und dann muss man natürlich dann zumindest eine Bezahlung haben, dass sich davon leben kann. Und da gehört natürlich Ihre Forderung mit 2.000-3.000 Euro. Da gebe ich ihr vollkommen recht. Aber auch da sind wir wieder, sag mal, nicht nur durch die Sponsoren gefordert, sondern auch wieder durch den DFB oder eben Großsponsoren an Land zu ziehen, die die Liga unterstützen, damit solche Gelder wie in England eben auch mal in Deutschland gezahlt werden können, dann sind die Vereine viel besser aufgestellt und dann muss ich nicht unbedingt bei einem ganz großen Club spielen, um, sage ich mal, das verdienen zu können.
Sie haben die Unterstützung des DFB jetzt mehrfach angesprochen. Was genau erhoffen Sie sich vom DFB als Unterstützung?
Ja, ich erhoffe mir eigentlich vom DFB, wie gesagt, ich rede jetzt gerade einfach mal von der ersten Liga, dass es hier solche Sponsoren generiert werden können, wo dann auch mal, sage ich mal, so viel Geld in die Liga stecken durch Fernsehübertragung, wie es jetzt halt eben Sky bei den Pokalrechten jetzt halt auch aufgekauft hat, damit die Ligen dann eben dementsprechend auch bezahlt werden können.
Wir haben auch schon in der Vergangenheit gesehen, bei der Heim-WM zum Beispiel 2011, dass da auch 17 Millionen Menschen vor dem Fernseher gesessen haben. Warum sollte es gerade jetzt funktionieren nach dieser EM, dass die Bundesliga davon profitiert? Weil bei der Heim-WM hat sie das ja nicht.
Ja, ich denke, die Heim-WM ist ja wahrscheinlich auch, wie man weiß, ist ja nicht so gut gelaufen. Und jetzt muss man sagen, wobei ich von Anfang an gesagt habe, das war meine persönliche Meinung, unsere Nationalmannschaft wird den Titel holen, hat sie nicht ganz geschafft, aber sie war im Endspiel. Sie hat begeistert, sie hat die Mädchen, die Zuschauer mitgerissen und in den Stadien auch. Man sieht ja, es waren ja über 540.000 Zuschauer in den Stadien. Also ich denke, hier hat die Mannschaft, die Nationalmannschaft viel bewirkt und ich denke, dieser Funke wird auch in den Ligen überspringen. Aber man muss natürlich jetzt auch einiges dafür tun, damit es nachher nicht wieder, sage ich mal, in 4, 6, 8 Wochen verpufft und dann wieder nur 600, 800 Zuschauer oder 1000 Zuschauer in die Stadien kommen. Das wäre natürlich dann schade.
Es hat in den vergangenen Jahren ja auch den Trend gegeben, dass immer mehr Vereine, die in der Bundesliga der Männer spielen, auch Frauenteams aufgebaut haben. Wird sich dieser Trend durch die EM noch verstärken? Und was passiert mit Vereinen wie der SGS Essen in der ersten Liga oder dem SC Sand, die keine Unterstützung von großen Männervereinen haben?
Ja, das ist richtig. Also ich denke, das ist ja vorangetrieben worden und das wird sich jetzt auch, dieser Trend wird sich jetzt auch fortsetzen, wie Sie es ja vorhin schon angesprochen haben, ob jetzt Dortmund oder die anderen Vereine werden alle nachziehen. Da wird es natürlich jetzt für Vereine wie Essen oder Sand immer schwieriger, das ist klar. Aber wenn ich dann denke, sag ich mal, für die Sponsoren in der ersten oder zweiten Liga ist es doch relativ leicht für geringen Aufwand, für geringes Geld, sag mal, die Sichtbarkeit zu erhalten, auch in der ersten und zweiten Bundesliga. Da besteht die Chance, sag ich mal, für die umliegenden Sponsoren oder größeren Sponsoren jetzt hier mit, sag ich mal, es gibt ja in jeder Region tolle Firmen, wo dann, sag ich mal, diese Vereine unterstützen können und die würden natürlich da auch profitieren von der Sichtbarkeit in den Stadien und auch dann natürlich dann in den Live-Übertragungen.
Abschließende Frage, haben Sie das Gefühl, dass der DFB jetzt nach diesem Erfolg der Nationalmannschaft tatsächlich auch die Liga so unterstützen wird, wie Sie sich das vorstellen?
Das Gefühl, das ist jetzt schwierig zu beantworten. Ich denke, das wird sich zeigen. Jetzt will ich hier nicht zu viel Vorschusslorbeeren aussprechen, aber in der Vergangenheit hat sich doch auch oft gezeigt, dass da vieles dann angeregt wurde, aber letztendlich dann ja nur wenig umgesetzt wurde.
Sagt Gerald Jungmann, erster Vorstand von Fußball-Zweitligist SC Sand hier im Deutschlandfunk. Und er hat mir auch noch etwas gesagt. In der ersten Runde im DFB-Pokal erhält jeder Verein 3.500 Euro Prämie vom DFB. Das nur mal zum Vergleich zu den anderen Zahlen, die Sie gleich hören werden, denn unsere Spanien-Korrespondentin Franka Welz hat sich mit dem FC Barcelona beschäftigt. Ein Verein, der hochverschuldet ist und trotzdem unter anderem Robert Lewandowski vom FC Bayern München verpflichtet hat. Wie das möglich ist? Durch eine Wette auf die Zukunft.
Mehr als 150 Millionen Euro hat der FC Barcelona in diesem Sommer auf dem Transfermarkt ausgegeben. Deutlich mehr als Erzrivale Real Madrid. Eine Menge Holz für einen Club mit fast 1,4 Milliarden Euro Schulden. Clubpräsident Joan Laporta zeigte sich unlängst vor Journalisten demonstrativ mit sich selbst und seinen Entscheidungen im Reinen. Wir sind zufrieden mit den Entscheidungen, die wir getroffen haben, um uns zu verstärken, eine wettbewerbsfähige Mannschaft zu bilden, die an allen Wettbewerben teilnehmen kann, und zwar um sie zu gewinnen. Unter anderem Ex-Bayern-Profi Robert Lewandowski soll Barca wieder ganz nach vorne bringen. Damit der Verein ihn und andere Hochkaräter unter Vertrag nehmen konnte, hat Clubpräsident Laporta quasi einen Räumungsverkauf von Vermögenswerten des Clubs veranstaltet. Für mehr als 700 Millionen Euro. Der Ökonom Ivan Cabeza von der Universität Barcelona erklärte in einem Podcast des spanischen Radiosenders Cadena Ser, worum es dabei ging. Zum einen darum, die Bilanz auszugleichen, die komplett in Schieflage geraten war, und zum anderen, um zu versuchen, so in die berühmten Financial Fair Play Regeln der Liga reinzupassen, dass es möglich wird, das Team umzubauen und wieder wettbewerbsfähig zu werden, womit sich wiederum die Einnahmesituation umkehren lassen und ein Neuanfang möglich werden könnte. Denn wegen der hohen Verluste der vergangenen Jahre und weil Barcelona zuletzt die Gehaltsobergrenze durchbrochen hatte, war der finanzielle Spielraum des Vereins gemäß der strengen Finanzvorschriften der spanischen Liga streng genommen gleich null. Drei Hebel hat die Clubleitung betätigt als eine Art finanziellen Befreiungsschlag. Insgesamt 25% der Fernsehrechte gehen in zwei separaten Deals für die nächsten 25 Jahre an die Investmentfirma Sixth Street aus den Vereinigten Staaten. Für mehr als 600 Millionen Euro. Weitere 100 Millionen Euro kamen von Socio, einer Blockchain-Firma, für einen Anteil an der clubeigenen Fernsehproduktionsfirma. Vom heutigen Wert ausgehend tritt Barcelona damit jedes Jahr Fernseheinnahmen in Höhe von 41 Millionen Euro an die amerikanischen Investoren ab. Auf 25 Jahre gerechnet mehr als 1 Milliarde Euro. Und das bisher ohne zu wissen, ob die unter Vertrag genommenen oder verlängerten Spieler auch tatsächlich zu Saisonbeginn auflaufen können. Denn zuvor muss die spanische Liga Barcas Modell akzeptieren. Ökonom Ivan Cabeza hält das für wahrscheinlich und sagt, die Anteilsverkäufe seien im Endeffekt nicht so dramatisch, wie sie zum Teil dargestellt würden. Ich meine, es ist nie eine gute Sache, sein Vermögen zu verkaufen. Der Verkauf des Schmucks ihrer Großmutter ist nie ein gutes Geschäft, denn schließlich haben sie in der Zukunft keine anderen Optionen mehr. Aber bis zu einem gewissen Grad hat Barca mit dem Verkauf der Fernsehrechte im Grunde 5% seiner Gesamteinnahmen eingebüßt, sodass es letztlich nicht so dramatisch ist, ohne damit sagen zu wollen, dass das eine tolle Nachricht ist. Eine tatsächlich gute Nachricht aus Sicht des FC Barcelona ist die Vereinbarung mit der Investmentbank Goldman Sachs. Demnach muss der Club seine Kredite erst ab 2026 zurückzahlen. Die schlechte Nachricht, bis dahin könnten die Gesamtschulden an den 3 Milliarden Euro kratzen. Clubpräsident Laporta sagt zwar von sich selbst, er sei kein Zocker, geht aber hiermit dennoch ein enormes Risiko ein. Wohl auch mangels Alternativen.
9 Jahre Haft für 0,5 Gramm Haschischöl. Das ist das Urteil gegen die US-Basketballerin Brittney Griner. Ausgesprochen von einem Gericht in Russland. Dort sitzt Griner seit dem 17. Februar in Haft. Sie wurde kurz vor Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine am Flughafen festgenommen. Weil sie Vape-Kartuschen mit Haschischöl im Gepäck hatte, ihr Arzt in den USA hatte ihr medizinisches Cannabis verschrieben. In Russland ist der Besitz aber illegal. Trotzdem, 9 Jahre sind eigentlich eine Haftstrafe, die erst ab deutlich größeren Mengen üblich ist. Der US-Demokrat Colin Allred hat Griner deswegen als politische Gefangene bezeichnet. Und ich habe die sportpolitische Sprecherin der SPD im Bundestag, Sabine Poschmann, gefragt, wie sie das Urteil bewertet.
Ich empfinde das Urteil deutlich als überhöht, denn wenn man mal vergleicht, natürlich ist es eine Straftat in Russland und es gilt das russische Recht, aber natürlich gibt es hier einen Handlungsspielraum und man sieht bei Fällen in der Vergangenheit, dass es üblich war, nicht 9 Jahre anzusetzen, sondern deutlich drunter und auch zur Bewährung auszusetzen. Und die Höhe des Strafmaßes zeigt mir, dass es politisch motiviert ist.
Also ist Griner eine politische Gefangene von Russland?
Man kann das so deuten, dass vom Grundsatz her ist das Recht in Russland so, dass sie hat diese Straftat ja auch zugegeben, dass es eine Straftat ist und auch bis zu 10 Jahren oder 10,5 Jahren ja in Russland möglich sind für eine Straftat, aber halt nicht üblich. Und deshalb würde ich es so deuten.
Warum ausgerechnet eine Sportlerin?
Ich denke, dass Sportler, gerade Rainer, ja jemand ist, der ganz stark in der Öffentlichkeit steht, bekannte Sportler natürlich viel mehr die Öffentlichkeit auf sich zieht, wenn so etwas passiert. Und die US-amerikanische Regierung natürlich durch die Öffentlichkeit mehr unter Druck gerät, zum Beispiel einen Gefangenenaustausch herbeizuführen. Und man sieht auch dadurch, das wird von Russland auch bezweckt.
Es gibt ja genau auch Berichte darüber, dass es eben einen Austausch geben soll. Im Gespräch sozusagen als Tauschpartner ist ein russischer Waffenhändler, der in US-Haft sitzt, aber auch der Mann, der 2019 im Berliner Tiergarten einen tschetschenischen Exilianten erschossen hat und dafür im Dezember zu lebenslanger Haft verurteilt worden ist. Wissen Sie, ob von deutscher Seite so ein Tausch in Erwägung gezogen wird?
Nein, das ist mir nicht bekannt. Da bin ich auch nicht involviert als Sportpolitikerin. Aber man sieht ganz klar, dass hier Zivilpersonen instrumentalisiert werden für einen Austausch, wenn die Spekulationen, muss man immer sagen, denn zutreffen, gegen einen Austausch von Hochkriminellen. Und das halte ich für nicht akzeptabel.
Das heißt, Sie sind auch gegen einen solchen Austausch?
Also es ist natürlich so, dass man auf diplomatischem Wege jetzt versucht, das ist auch richtig, von der US-amerikanischen Regierung mit Russland ins Gespräch zu kommen, einen Austausch herbeizuführen. Aber ich denke, nicht gegen Hochkriminelle oder, ich sag mal, die Spekulation geht ja sogar in Richtung Deutschland auch, Mörder auszutauschen gegen Sportler, die in diesem Verhältnis ein sehr geringes Vergehen begangen haben. Also das finde ich absolut unakzeptabel und ich glaube, hier wird es noch Verhandlungen geben. Auch wenn es mir leid tut für die Frau Greiner, die jetzt im Gefängnis sitzt und wo ja die Möglichkeit besteht, in ein Straflager kommt. Aber hier darf man sich auch nicht auf die Schnelle erpressen lassen, sondern muss dann schon diplomatisch versuchen, einen anderen Weg noch zu finden gegen andere Personen oder was man auch immer anbieten kann, aber nicht, glaube ich, gegen Mörder.
Mit Brittany Griner sitzt ja eine der erfolgreichsten Basketballerinnen der Welt in einem russischen Gefängnis. Welche Konsequenzen sollte dieser Fall für Russland im Weltsport haben?
Also wir haben ja von Anfang an seit Beginn des Krieges recht frühzeitig mit anderen 35 Staaten eine Resolution aufgesetzt, eine Stellungnahme, dass wir die Sportverbände dabei unterstützen, dass keinerlei sportpolitische Spiele in Russland stattfinden. Das bestätigt uns jetzt auch darin so ein Fall, dass es genau richtig ist, weil es uns auch um die Sicherheit unserer Sportlerinnen und Sportler, aber natürlich auch der Besucherinnen und Besucher gehen muss. Und so muss es auch in der Zukunft sein, dass wir sehr vorsichtig sein müssen, wenn die Gefahr besteht, dass unsere Staatsbürger festgenommen werden oder, ich sag mal, aufgrund eines geringen Straftatbestandes eine so hohe Strafe erwarten. Dann muss man sicherlich überlegen, ob auch nach, also jetzt im Moment besteht ja noch gar keine im Grunde die Möglichkeit für uns, irgendwelche Spiele dort stattfinden zu lassen. Aber dass man auch nach dem Krieg wirklich darüber nachdenken muss, in welche Länder man halt bestimmte Spiele vergibt. Und ich glaube, in Russland ist es erstmal in weite Ferne gerückt.
Das heißt, Sie glauben, dass das Misstrauen, was durch so einen Fall jetzt verursacht wird, auch nach einem möglichen Ende des Krieges in der Ukraine in der Sportwelt anhalten wird?
Ja, ich glaube auf jeden Fall, denn der Krieg wird ja auch Nachwirkungen haben. Es werden auch Kriegsgefangene wahrscheinlich ausgetauscht werden müssen. Ich weiß nicht, welche Personen noch festsitzen werden dann. Und von daher ist es schon schwierig in so ein Land, was dann auch die Justiz ausnutzt, politisch ausnutzt und Menschen instrumentalisiert, dort wieder friedliche Spiele stattfinden zu lassen. Das halte ich für sehr fragwürdig.
Vermissen Sie eigentlich in diesem Fall die Stimme des Internationalen Olympischen Komitees? Ich habe keine Stellungnahme im Fall Griner vom IOC gehört.
Ich bisher auch nicht. Und da kommen wir auch zu dem Thema, ist es richtig, dass russische Funktionäre noch in den Verbänden sitzen, offiziell im IOC? Das ist ja noch der Fall. Und da habe ich so ein bisschen Zweifel, ob das nicht alles zusammenspielt und man deshalb vielleicht auch etwas ruhiger ist. Deshalb erwarte ich schon eine Stellungnahme, auch in diesem Fall vom IOC.
Aber Sie glauben, dass da eventuell über die russischen IOC-Mitglieder auch womöglich Diplomatie betrieben wird gerade?
Also wenn man Funktionäre in seinen Reihen hat, dann ist es natürlich immer so, dass die auch ihre Stimme erheben und Einfluss nehmen und man dann vielleicht geneigt ist, sich eher zurückzuhalten in solchen Geschichten. Und von daher halte ich es für nicht richtig, dass Funktionäre doch noch in so hohen Positionen sitzen. Und das kann natürlich dazu führen, aber das ist eine Annahme. Aber natürlich müsste das IOC sich auch äußern zu so einem Fall.
Der Fall Brittany Griner und die Auswirkungen auf den Weltsport. Die SPD-Sportpolitikerin Sabine Poschmann war das hier im Deutschlandfunk.
Eine Bronzemedaille für Nauru, zwei Goldmedaillen für Uganda und insgesamt 132 Medaillen für Australien. Dieser Auszug aus dem Medaillenspiegel zeigt die Bandbreite an Nationen, die an den Commonwealth Games teilnehmen. Sportlerinnen und Sportler aus 72 Ländern und Territorien nehmen noch bis Montag an der aktuellen Ausgabe in Birmingham teil. Die allermeisten kommen aus ehemaligen britischen Kolonien. Und die Idee für die Commonwealth Games ist auch zur Hochzeit der britischen Herrschaft über fremde Völker entstanden. Wie gehen die Commonwealth Games mit diesem Erbe heute um? Ronny Blaschke hat in Birmingham Antworten gesucht.
Die Innenstadt von Birmingham gleicht einem Festivalcampus. Straßenkonzerte, Jugendliche in Sportklamotten und immer wieder große Plakate zu den Commonwealth Games. Ein beliebter Ort während der Spiele ist das Pride House, ein Treffpunkt von queeren Athleten und Fans. Eine Ausstellung erläutert dort auch, dass Homosexualität in 35 Staaten des Commonwealth noch immer kriminalisiert wird. Der Aktivist John Holmes hat an der Ausstellung mitgewirkt.
Das Pride House ist relevant für die Commonwealth Games. Wenn wir in der Geschichte zurückblicken, oft war es die britische Kolonialmacht, die Anti-LGBT-Gesetze in den Ländern verankert hat. Es ging um viktorianische Moralvorstellungen, um Religion. Nach dem Rückzug der Briten blieben diese Gesetze vielfach in Kraft, zum Teil bis heute. Und selbst dort, wo Gesetze aufgehoben wurden, kommt es zu Diskriminierungen.
Geschichte und Gegenwart. In diesem Spannungsfeld bewegen sich die Commonwealth Games. Das wird schon bei der Eröffnungsfeier im Alexanderstadion von Birmingham deutlich. In den Choreografien gibt es Anspielungen auf Sklaverei und Ausbeutung des britischen Imperiums. Es ist dann der offen schwul lebende Wasserspringer Tom Daley, der den symbolischen Staffelstab ins Stadion trägt. Und auch außerhalb der Sportstätten werben die Gastgeber für inklusive und nachhaltige Spiele. Einer von ihnen ist Geoff Thompson, der stellvertretende Verwaltungsratschef der Commonwealth Games.
Es gibt einen starken Fokus auf das gesellschaftliche Vermächtnis. Es sind die ersten klimaneutralen Spiele. Wir haben Wettbewerbe für Menschen mit und ohne Behinderung im Programm. Und wir möchten die Leute im Alltag zu mehr Bewegung animieren. Ich denke, dass der Sport kulturelle Brücken bauen kann.
Um den Wandel der Commonwealth Games nachzuvollziehen, muss man in der Geschichte mehr als 100 Jahre zurückgehen.
But it was then that the empire was born.
Anfang des 20. Jahrhunderts erstreckt sich das britische Imperium auf ein Viertel der weltweiten Landfläche. Britische Missionare, Beamte und Lehrer nutzen in den Kolonien auch ihre Sportarten Fußball, Cricket oder Rugby als Mittel der Erziehung. Der anglikanische Geistliche John Astley Cooper fordert ein Festival für Sport und Kultur zur Förderung männlicher Eigenschaften. In einem Interview mit dem Observer sagt er 1929:
Wenn man nicht wie ich unter Schwarzen gelebt hat, kann man sich keine Vorstellung machen davon, welch wunderbare moralische und disziplinarische Wirkung Cricket auf die uns anvertrauten Schwarzen hat.
1930 steigt im kanadischen Hamilton die Premiere der British Empire Games. Der König fordert Loyalität der Athleten zur Krone.
Three Scotsmen, three Englishmen, two Kenyans, two New Zealanders, one Canadian, one Australian is the world record holder.
Nach dem Zweiten Weltkrieg wachsen die Spiele rasant. In den 60er Jahren erklären in Afrika zahlreiche Länder ihre Unabhängigkeit. Der Bezug zur britischen Monarchie geht zurück. Aus den British Empire Games werden bis 1978 die Commonwealth Games. Bei den Eröffnungsfeiern sprechen die Königin oder ihr Sohn Prinz Charles von gemeinsamen Werten. Von der gemeinsamen, oft brutalen Geschichte ist seltener die Rede, sagt der Sportsoziologe Stefan Lawrence von der Newman-Universität Birmingham.
There has been a reluctance to talk about.
Es gibt eine Abneigung, über das Imperium zu sprechen. Einige Medien schreiben sogar, dass die Geschichte gar nicht so schlimm war. Schließlich haben die Briten in Afrika ja auch Zugschienen gebaut. Tatsächlich geht der internationale Einfluss Großbritanniens seit Jahren zurück. Eine Interpretation ist, dass die Commonwealth Games die alten Beziehungen zum sogenannten Mutterland aufrechterhalten. Aber es liegt auch an uns. Wir haben mit Studierenden die Commonwealth Games zum Anlass genommen, um auch über die dunkle Geschichte des Imperiums zu sprechen.
The Commonwealth comes from a thing called Empire.
In diesem Jahr sollten die Commonwealth Games erstmals auf dem afrikanischen Kontinent stattfinden. Doch Durban in Südafrika gab den Zuschlag aus Kostengründen zurück. Zuletzt hatten sich vergleichsweise wenige Städte um die Spiele beworben. Auch wegen der Kosten soll das Sportprogramm kleiner werden. Die nächsten Commonwealth Games sollen 2026 im australischen Bundesstaat Victoria stattfinden, benannt nach der britischen Königin aus dem 19. Jahrhundert, als das Empire auf dem Höhepunkt seiner Macht war.
Ronny Blaschke über das koloniale Erbe der Commonwealth Games und vom Erbe oder Englisch Legacy, dem Vermächtnis. Davon spricht auch das Internationale Olympische Komitee gerne, wenn es um die Olympischen Spiele geht. Da sind die Sommerspiele von Tokio keine Ausnahme. Die Spiele von Tokio werden dafür in Erinnerung bleiben, Angst und Chaos überwunden zu haben durch Hoffnung, Solidarität und Frieden, so schreibt es das IOC. Was ein Jahr nach den Spielen tatsächlich von Olympia in Japan übrig geblieben ist, darüber habe ich mit dem freien Journalisten Felix Lille gesprochen und wir haben mit einem Thema angefangen, was nicht auf der Website des IOC zu finden ist, nämlich einer Razzia bei einem Mitglied des Tokio-Organisationskomitees vor wenigen Tagen.
Ja, also direkt kurz nach dem Einjahresjubiläum der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele von Tokio drang an Medien durch, dass die Staatsanwaltschaft das Haus eines Mitglieds des Organisationskomitees durchsucht hat. Es geht da um Haruyuki Takahashi, der im Vorstand der Organisatoren war und in Beratungstätigkeit für Aoki tätig war. Aoki ist ein großer Kleidungsausstatter in Japan und wurde offizieller olympischer Sponsor in Tokio. Und es besteht der Verdacht, dass Takahashi den Sponsoring-Deal eingefädelt hat und sich dafür auch hat bestechen lassen. Takahashi hat das bisher alles bestritten, dass er sich da irgendwie falsch verhalten hätte. Gleichzeitig ist aber auch schon von Zahlungen in Höhe von rund 2 Millionen US-Dollar die Rede. Und ja, dieser Fall erinnert natürlich an 2016. Damals geriet Tsunekazu Takeda ins Rampenlicht. Der war der Chefbewerber der Tokyota gewesen für die Erlangung des Austragungsrechts. Takeda war außerdem Chef des Olympischen Nationalen Komitees und war Mitglied des IOC. Da bestand der Verdacht, dass es Stimmenkauf gegeben hatte im Zuge des Austragungsrechts. Auch Takeda bestritt alles, aber leitete ab 2019 seinen Rückzug ein. Und dann gab es natürlich im Jahr vor dem Start der Olympischen Spiele auch noch mehrere Skandale in Sachen Sexismus und Diskriminierung, die das Bild der Tokyota-Spiele dann auch nicht verbesserten.
Also Olympische Spiele im Kontext von Skandalen rund um die Organisation. Aber was ist jetzt das sportliche Erbe, wenn wir darauf jetzt mal blicken, ein Jahr danach?
Das sportliche Erbe ist einerseits ziemlich gut. Also die japanische Delegation hat ja 38 Goldmedaillen vor einem Jahr gewonnen. Das waren mehr als je zuvor. Man landete auf Platz 3 des Medaillenspiegels. Und das war ein sensationeller Erfolg. Das lag einerseits daran, dass es neu eingeführte Sportarten gab, in denen die Japaner einfach gut waren. Das ist unter anderem Karate und Skateboarding. Aber es lag auch an einem neuen Elite-Förderprogramm. Deswegen ist erstmal auch zu erwarten, dass die japanische Delegation bei den nächsten Olympischen Spielen zumindest ähnlich gut abschneiden wird. Das ist generell ein Effekt, den man bei Olympia-Gastgebernationen sieht. Bei den eigenen Spielen schneiden sie eigentlich oft besser ab als sonst. In den Folgejahren sind sie dann auch noch ganz gut und dann allmählich ebbt dieser Effekt ab. Das japanische System, das jetzt so viele Medaillen produziert hat, hat allerdings auch Schattenseiten. Einerseits gab es vermehrt Skandale um Gewalt im Sport. Außerdem sagen kritische Stimmen immer wieder, dass auf diese Weise nur der Leistungssport sehr großzügig unterstützt wird. Breitensport für Kinder und auch für die vielen alten Menschen im Land erhält aber viel weniger Ressourcen. Dass Tokio 2020 deshalb einen großen Schritt in Richtung einer sportlicheren Gesellschaft insgesamt gemacht hätte, lässt sich kaum behaupten. Andererseits muss man aber auch sagen, dass die Menschen in Japan im Schnitt wohl gesünder sind als die in vielen anderen Industriegesellschaften.
Ein großes Thema, wenn wir über das Erbe von Olympischen Spielen sprechen, sind natürlich auch die Sportstätten und das Stichwort lautet da weiße Elefanten, Sportstätten, die für Olympia gebaut wurden und danach nicht mehr genutzt wurden. Wie ist das in Tokio?
Ja, Tokio warb natürlich immer damit, dass die meisten Spielstätten schon vorhanden sind, weil es ja 1964 schon einmal Olympische Sommerspiele hatte und auch sonst immer wieder Großsportveranstaltungen ausgetragen hatte. Einige Stadien wurden aber trotzdem komplett neu gebaut. Dazu gehörten eine Schwimmhalle, zwei Hallen für Indoor-Sportarten und ein Stadion, das während der Spiele für Hockey genutzt wurde. Außerdem natürlich das ganz neu gebaute Nationalstadion. Das wurde an selber Stelle des alten Nationalstadions gebaut, das als Olympiastadion 64 gedient hatte. Das neue ist jetzt ja sehr teuer geworden, sieht allerdings auch spektakulär aus mit Holzstrukturen von außen und bepflanzten Balkonen. Allerdings hat man es bisher kaum füllen können. Das liegt natürlich einerseits an der Pandemie. Und insofern wegen dieser Pandemie ist auch noch nicht ganz klar, wie die ganzen Sportstätten in Kürze überhaupt genutzt werden. Hinzu kommt natürlich, dass auch ja die Frage offen ist, wie viele Großveranstaltungen Japan in Zukunft an Land ziehen wird. Wenn es nur um Hobbysportler geht, die ja ohnehin kaum gefördert werden in Japan, dann hätte man die großen Arenen wohl nicht bauen müssen.
Sie haben die Pandemie angesprochen. Das hat natürlich, wir haben damals schon drüber gesprochen, großen Einfluss auf die Spiele gehabt. Wie ist denn der Einfluss von Corona auf das Erbe der Spiele, wenn man das gesamtgesellschaftlich betrachtet, auf die japanische Gesellschaft?
Also wenn man sich generell das Erbe dieser Spiele ansieht, dann wurden die allermeisten Versprechen nicht erfüllt. Also eins, was ganz gut aussieht, ist die öffentliche Infrastruktur, die stärker barrierefrei werden sollte. Das ist der Fall gewesen. Ansonsten aber wurde echt, ja, eigentlich das meiste an Versprechen offen gelassen. Zuerst fällt da natürlich das Versprechen ein, dass die Spiele praktisch gratis werden sollten. Die Organisatoren hatten damit geworben, dass es Spiele werden, die die Steuerzahler nichts kosten. Das war von Anfang an eigentlich offensichtlich, wenn man sich die Zahlen genauer ansah, dass das nicht der Fall sein würde. Am Ende haben die Spiele wohl 1,4 Billionen Yen gekostet. Das ist nach aktuellem Wechselkurs etwas mehr als 10 Milliarden US-Dollar. Und natürlich sind die Spiele durch die Pandemie auch etwas teurer geworden. Auch sonst hat die Pandemie diesen Spielen ihren Stempel aufgedrückt, weil die Regierung, das Organisationskomitee und das IOC keine weitere Verschiebung um ein Jahr wollten und auch eine Absage nicht wollten, wurden die Spiele dann vor leeren Rängen ausgetragen. Und das geschah gegen den Mehrheitswillen der japanischen Bevölkerung, die die Spiele vor allem für zu teuer und in der Pandemie auch zu gefährlich hielt. Wegen der Pandemie wurden dann auch Touristen aus dem Ausland nicht ins Land gelassen. So fiel dann auch der versprochene kulturelle Austausch Japans mit der Welt ins Wasser. Yuriko Koike hat jetzt vor einigen Tagen gesagt, als Gouverneurin Tokios sei sie stolz, dass Tokio der Welt mit den Spielen Hoffnung geben konnte. Hoffnung deshalb, weil man sich von der Pandemie nicht habe unterkriegen lassen. Allerdings ist das wohl eine etwas optimistische Lesart. Viele Menschen im Land, in Japan, haben Olympia eigentlich eher als das Gegenteil empfunden. Ihnen wurde nämlich dadurch die Hoffnung genommen, dass die Regierung und die Organisatoren großer Ereignisse überhaupt auf die Menschen hören. Denn die Spiele waren ja am Ende solche, die gegen den Willen der Menschen stattfanden.
Einschätzungen von Felix Lill. Einer, der die Spiele von Tokio ganz sicher in guter Erinnerung behalten wird, ist Alexander Zverev. Der hat vor einem Jahr auf dem Tenniscourt Gold geholt. Im Moment arbeitet er an seinem Comeback nach seinem dreifachen Bänderriss bei den French Open. Er hat diese Zeit aber auch noch für etwas anderes genutzt. Er hat heute bekannt gegeben, dass er an Diabetes Typ 1 erkrankt ist und eine Stiftung gegründet hat. Sabine Lerche mit den Einzelheiten.
Tennisspieler Alexander Zverev hat zum ersten Mal öffentlich über seine Diabeteserkrankung gesprochen. Seit er 4 Jahre alt ist, sei er von der Stoffwechselerkrankung betroffen, schreibt Zverev auf Instagram. Bei DiabetikerInnen kann der Körper nur noch wenig oder kein Insulin mehr produzieren. Dadurch kann der Blutzuckerspiegel nicht im Gleichgewicht gehalten werden. Durch regelmäßige Insulinspritzen können betroffene Personen den Blutzucker aber regulieren. Dann ist die Erkrankung für SportlerInnen auch im Hochleistungsbereich kein Hindernis. Im Zuge der Veröffentlichung hat Zverev auch die Gründung seiner Stiftung Alexander Zverev Foundation Aufschlag gegen Diabetes bekannt gegeben. Sie soll Medikamente und Projekte für Kinder und Jugendliche mit Diabetes finanziell unterstützen. Zverev betont aber, auch ideell ein Vorbild sein zu wollen und zu zeigen, dass Diabetes keine Einschränkung sein muss.
Und währenddessen hat es bei der WM der Rennkanuten in Halifax die ersten deutschen Medaillen gegeben. Der Kajak-Vierer wird über 500 Meter hinter Spanien Zweiter. Jule Hake holt im Kajak-Einer über dieselbe Distanz Bronze, genauso wie Jakob Schöpf über 1000 Meter. Nico Pickert im Kanadier-Einer sprintet über 200 Meter langsamer als der Pole Oleksiy Kolyadych zu Silber. Und Annika Loske wird über 1000 Meter Dritte. Und zwischen Dortmund und Bayer Leverkusen steht es weiterhin 1-0. Und damit endet diese Ausgabe Sport am Samstag mit Maximilian Rieger. Den Spielbericht hören Sie dann um 22.50 Uhr, wenn Sie mögen, in Sport aktuell. Und alle Beiträge und Interviews können Sie auch nochmal nachhören in der DLF Audiothek. Im Namen des gesamten Teams vielen Dank fürs Zuhören und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend.